Ich lese uns dann den Predigttext für die heutige Stunde. Das ist Lukas Kapitel 7, die Verse 18 bis 35. Und es verkündigten Johannes seine Jünger das alles. Und er rief zu sich seine Jünger zwei und sandte sie zu Jesu und ließ ihm sagen: Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen warten? Da aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen: Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen warten? Zu derselben Stunde aber machte er viele gesund von Seuchen und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Gesicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Da aber die Boten des Johannes hingingen, fing Jesus an zu reden zu dem Volk von Johannes: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Winde bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht, die in herrlichen Kleidern und Lüsten leben, die sind an den königlichen Hofen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der da mehr ist denn ein Prophet. Er ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Engel vor deinem Angesicht her, der da bereiten soll deinen Weg vor dir. Denn ich sage euch, dass unter denen, die von Weibern geboren sind, ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Der aber kleiner ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten Gottes Rat wider sich selbst und ließen sich nicht von ihm taufen. Aber der Herr sprach: Wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen, und wem sind sie gleich? Sie sind gleich den Kindern, die auf dem Markte sitzen und rufen gegeneinander und sprechen: Wir haben euch gepfiffen, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch geklagt, und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß nicht Brot und trank keinen Wein, so sagt ihr, er hat den Teufel. Des Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr: Siehe, der Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder Freund. Und die Weisheit muss sich rechtfertigen lassen von allen ihren Kindern. Bis dahin.
Das war die Zwölferlutter, oder?
Die Zwölferlutter,
ja.
Ach so.
Jetzt ist manchmal interessant, verschiedene Übersetzungen so ein bisschen ins Ohr zu kriegen. Ja, schönen guten Tag. Als allererstes mal einen ganz herzlichen Dank für eure Karte, für die Anteilnahme und für die Segenswünsche zum Heimgang meines Vaters. Das war für uns eine Überraschung. Wir haben uns da sehr drüber gefreut. Und ich würde euch da gerne zu Beginn auch einen persönlichen Eindruck mitgeben, der, glaube ich, mit unserem Text auch einen guten Zusammenhang bildet. Es war um 21:45 vor 14 Tagen am Sonntagabend, dass meine Mutter meinem Vater zum letzten Mal ins Badezimmer geholfen hat wegen Magen-Darm. Und es war um 22:45, dass wir keinen Puls und keine Atemtätigkeit mehr hatten. Das hat mir neu vor Augen geführt, was vor vielen, vielen Jahrhunderten ein Liederdichter in die Worte gefasst hat: Heut lebst du, heut bekehre dich, eh morgen wird, kann's ändern sich. Diese Zeit wäre nicht mehr gewesen, aber der Anspruch steht trotzdem über dem Leben von einem jeden von uns. Und wir sind dankbar dafür und vor allem meine Mutter ist sehr getröstet auch darin, dass mein Vater Ende der 50er Jahre bei einer Evangelisation mit Heinrich Jochums sein Leben mit Jesus und mit dem Vater im Himmel geklärt hat. In der Stunde des Abschieds wäre diese Zeit nicht mehr gewesen. Wohl dem, über dessen Leben das schon steht, rechtzeitig steht, dass er ein Bekehrter, ein zu Jesus nach Hause gekommener Mensch ist. Ja, vielen Dank für euer Mitbeten und eure tröstliche Anteilnahme. Dieses 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums, damit habe ich mich jetzt geraume Zeit auseinandergesetzt, war mir vorher noch nie aufgefallen als das, was es ist. Wenn ich es überschreiben müsste, würde ich drüber schreiben, vom Glauben an Jesus Christus. In Kapitel 6 gibt der Evangelist Lukas die Regierungserklärung des gesandten Königs Gottes. Und in Kapitel 7 gibt der Evangelist Lukas eine Reihe von Berichten darüber, wie Menschen sich zu dieser Regierungserklärung Jesu Christi ins Verhältnis setzen. Wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, beim vorigen Mal über den Hauptmann von Kapernaum miteinander nachgedacht. Das war so einer, der hat die Regierungserklärung Jesu gehört. Der wusste aus seinen militärischen Zusammenhängen, was es mit einer Regierungserklärung auf sich hat. Und der hat die ganze Veranstaltung genommen als das, was sie ist, und beim Schopf gepackt. Hier tritt der auf, der ins Regiment gesetzt ist über Himmel und Erde. Wenn ich irgendetwas in meinem Leben habe, wo ich einen solchen brauche, dann bin ich natürlich am besten beraten. Ich wende mich auch sofort an ihn. So handelt der Hauptmann von Kapernaum. Er ist Heide, aber er hat Jesus Christus zugehört und er hat erkannt, wen er da vor sich hat. Also zieht er daraus die entsprechende Konsequenz und wendet sich mit seinem kranken oder todkranken Knecht an diesen Jesus Christus. Der zweite Bericht, den Lukas gibt, vielleicht beschäftigen wir uns damit auch nochmal bei nächster Gelegenheit, macht deutlich, dass Lukas das Evangelium, an das er glaubt, vom Apostel Paulus gelernt hat. Es ist ihm wichtig, einen Bericht zu geben, der deutlich macht, an unserem Glauben hängt es nicht. Unser Glaube wird auch niemals zu einem Werk, das wir Jesus Christus entgegenbringen könnten. Jesus geht irgendwie wie zufällig in die Stadt Nain und es kommt ihm ein Leichenzug entgegen. Und Lukas berichtet uns von zwei Begegnungen aus diesem Leichenzug heraus. Der eine kann nicht mehr glauben, weil er tot ist. Die andere kann nicht glauben, weil ihr einziges Kind tot ist und damit ihre Zukunft mit ins Grab sinkt. Wichtig an der Evangeliumsverkündigung, die Lukas hier wählt, ist der Aspekt: Jesus Christus tritt in den Tod dieses jungen Mannes ein, von sich aus. Und er tritt in die Not dieser Frau ein, von sich aus. Er tut das nicht, weil sie ihm Glauben entgegenbrächten. Er tut das, weil er ihre Not sieht und ihren Tod. Er tut das nicht, weil irgendwelche Werke ihn dazu zwingen würden, sondern weil sein Herz von Barmherzigkeit und das Vaterherz der Liebe Gottes ihn dazu treiben. Hier wird Jesus überhaupt nichts entgegengebracht, während der Hauptmann sich im Glauben an Jesus wendet. Wendet sich hier überhaupt niemand an Jesus, stattdessen wendet sich Jesus dem Tod und der Not zu und tritt hinein, schließt sie in seine Hand und besiegt sie als der, der auf Golgatha Not und Tod in seinen Sieg verschlungen hat. Von all dem, was da so passiert, was Jesus tut, hört nun auch Johannes im Gefängnis. Das ist ja eine besondere Lebenssituation. Die nimmt der Evangelist Lukas hier zum Anlass, um zu schildern, wie Jesus Christus auch in Seelennot hineintritt. Ich würde dem ganzen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, das Jesus-Wort aus diesem Abschnitt zugrunde legen: Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Das wendet Jesus zuerst im Bereich der Seelsorge an, dann aber auch sehr stark im Bereich der Erwartungen an ihn und sehr stark auch im Bereich, den man vielleicht beschreiben könnte als eine Kollision von Autoritäten, wenn man das mal so nennen will. In diesem Wort, selig, wer sich nicht an mir ärgert, steckt das Aufrichten der Autorität Jesu, an der sich Glaube messen muss, und damit ist es ein zentrales Glaubenswort. Es steckt aber auch darin der Ruf zur Ausrichtung auf Jesus Christus. Damit wird es zu einem grundlegenden Wort unserer Glaubensbeziehung zu Jesus. Vielleicht machen wir auch den darauf folgenden Abschnitt aus Kapitel 7 nochmal miteinander im Laufe des Jahres, wo der Evangelist Lukas am Beispiel einer Sünderin schildert, wie Glaubensbeziehung zu Jesus aussehen soll. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus richtet damit ein Wort auf, das jedem, der versucht, mit ihm zu machen, was er will, oder sich einen Jesus zu basteln, wie er ihn brauchen kann, einen Strich durch die Rechnung macht. Das wird im zweiten Teil dann sehr deutlich. Jesus richtet damit aber auch einen Grundsatz auf für seine Seelsorge, für seinen Umgang mit Seelennot. Das wird am Beispiel von Johannes dem Täufer hier konkret gemacht. Wir erinnern uns, Johannes der Täufer hat am Jordan seine erste Begegnung mit Jesus und erkennt ihn im Geist Gottes sofort und sagt: Siehe da, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Johannes der Täufer hat ihn auch erkannt als einen, vor den er sich hinstellt und sagt: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es ist gut, wenn ihr dem nachfolgt und wenn ihr aufhört, mir nachzufolgen. Insofern hat er das Werk eines Propheten in sehr treuer Weise ausgerichtet, indem er nämlich die Leute, die ihm nachfolgten, hingewiesen hat auf den, der von Gott gekommen ist, ihm nachzufolgen. Diese Gewissheiten aus seinem eigenen Prophetendienst, aber auch aus der Erkenntnis, die Gott ihm geschenkt hat, diese Gewissheiten sind ihm ins Schwimmen gekommen. Das passiert einfach. Das ist weder eine Schande, noch ist es irgendwie sträflicher Unglaube. Ich würde sagen, das ist einfach das Leben. Das Leben in dieser Welt der Sünde ist so, dass wir angefochtene Leute werden können. Stellt unser Christsein nicht in Frage, es verfinstert es nur, und das ist eine Problemlage, an die Jesus ran will. Das, was Jesus in unser Leben hineinschenken möchte, ist Freude. Da, wo Zweifel ist, wo Finsternis ist, wo auch Perspektivlosigkeit ist, da ist nicht viel Freude zu erwarten. Da sind auch nicht viele feste Schritte auf dem Lebensweg zu erwarten. Die sollen wir aber tun an der Hand Jesu. Deswegen wendet sich Jesus als Seelsorger Johannes zu, aber eben gerade auch unter dem Satz: Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Was war das Ärgernis des Johannes? Johannes hört von all dem, was Jesus tut, und erkennt Jesus aus dem Alten Testament, wenn der Messias kommt, wird er Gefangene freimachen. Das hat Jesus nun ganz offensichtlich nicht getan. Jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem Johannes es geglaubt hat. Johannes saß im Gefängnis. Jesus beendet ja auch, die Geschichte ist uns bekannt, nicht den Tod, das irdische Sterben des Johannes. Johannes wird enthauptet. Was also hat es mit diesem Jesus wohl auf sich, wenn er weder Gefangene freisetzt, noch den Tod beendet? Hier sagt Jesus: Johannes, du musst dir von mir deine Perspektive zurechtrücken lassen. Du denkst in irdischen Zusammenhängen, mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Jesus macht das den Abgesandten des Johannes nochmal ganz deutlich, auch indem er gar nicht von sich selber redet. Das ist, wo ist das denn? Johannes 12, glaube ich. Nee, Johannes 8. Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nichts wert. Das macht Jesus nicht. Er gibt nicht Zeugnis von sich selbst. Er sagt den Abgesandten des Johannes: Hört genau zu und seht genau hin. Und dann sagt dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Erlassjahr des gnädigen Gottes gepredigt, das Jahr, das alle 50 Jahre den gesamten Schuldenzähler auf Null stellen sollte, dass niemand im Volk Gottes mehr irgendeine Schuld haben oder tragen muss, weil Gott seine Gnade über alles ausgießt und dies alles tilgt. Armen wird dieses Evangelium gepredigt. Dieses Evangelium, von dem Johannes ja auch wusste, aus Kapernaum und aus manchen anderen Städten: Er redet mit Vollmacht. Er redet nicht wie die Schriftgelehrten, sondern er redet Worte Gottes, die wirklich Substanz haben, im Leben mächtig zu werden. Er redet ein Evangelium, von dem später der Apostel Petrus bezeugt: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Selig, wer sich nicht an Jesus ärgert, in dem Sinne, dass er sich von Jesus das Verständnis und die Erwartungen zurechtrücken lässt. Unser deutsches Wort Enttäuschung hatte ursprünglich mal eine sehr positive Bedeutung. Enttäuschung heißt ja, man wird von einer Täuschung befreit. Irgendwann ist uns das negativ geworden, aber der ursprüngliche Sinn ist der, dass man eine Täuschung weggenommen kriegt. Wenn die Täuschung nicht mehr besteht, dann sollte man davon ausgehen, dass hinterher Klarheit besteht. Das ist es auch, was Jesus als Seelsorger des Johannes tut. Johannes kommt aus dem Gefängnis nicht frei und Johannes wird enthauptet. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist das, was Johannes in dieser Welt zu leben und zu erwarten hat. Aber der Glaube und die Versorgung seiner Seele soll dahin gehen, was Jesus an anderer Stelle mit eben solchem Ernst sagt. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur Gewalt über den Leib haben und danach nichts mehr vermögen. Fürchtet euch vor dem, der danach die Seele in die Hölle werfen kann. Das Evangelium heißt für Johannes und für uns, das Gefängnis, das wirklich Macht hatte, ein Gefängnis zu sein, das ist gesprengt. Da hat Jesus mit den Balken seines Kreuzes von Golgatha die Tore und die Türen eingerammt. Die stehen offen. Und er hat mit der Gewalt des auferstandenen Heilands die Sündenketten in seine Hand geschlossen und sie zerrissen. Jeder, der gefangen war in Sünde und eingekerkert war im Gefängnis des Todes und unter der Macht des Kerkermeisters des Todes, nämlich des Satans, stand, der darf ins Freie geführt sein. Und er darf hier dieses Leben schon haben. Mir ganz persönlich sind meine Geschwister in Nordkorea immer eine ziemliche Anfechtung, weil ich denke, wenn ich dort leben müsste, wäre ich kein Christ. Die erleben das. Die gehen in ein Konzentrationslager, und wir Deutschen wissen, was das ist, um Jesu Willen, und wissen darin aber, das hier ist kein Gefängnis, das wirkliche Gültigkeit hat. Das Gefängnis, das wirkliche Gültigkeit hatte, das hat mein Heiland in seine Bestandteile zerlegt. Vielmehr hat er den Gefängniswärtern ihre eigenen Ketten angelegt und sie gefangen gelegt bis zu dem Tag, an dem er sie richten wird. Meine Zukunft heißt Jesus. Die Zukunft der Mächte, die mein Leben bedroht haben und gefangen gesetzt haben, heißt Hölle. So haben sich die Verhältnisse geändert. Es gilt nun, im Glauben dahin durchzudringen. Und dieses Durchdringen kann nur darin geschehen, dass man seinen Glauben an Jesus hängt und an ihm festmacht. Deswegen sagt Jesus den Jüngern des Johannes, sagt ihm wieder, was ihr seht und was ihr hört. Ihr müsst dem gar nicht wieder sagen, was ich euch hier erzähle. Ich kann euch viel erzählen. Sagt ihm, wodurch ich als der Messias Gottes, der ich bin, ausgewiesen werde von dem lebendigen Gott selber. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt. Das Zeugnis von Jesus Christus, das Evangelium von Jesus Christus, und die Wahrheit der erfüllten Prophetie, also das konkrete Festmachen auch an dem, was Gott gesagt hat, das sollen sie Johannes bringen. Darin sollen sie die Seele des Johannes festmachen und damit sollen sie die Seele des Johannes ausrichten auf Jesus, den er eigentlich kennt, an dem er aber irre geworden ist. Und damit sollen sie auch das seelsorgliche Handeln Jesu begründen, das auf dem Satz basiert: Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Selig, wer sich von Jesus in seine Glaubensbilder hineinreden lässt, sodass Jesus die Chance bekommt, sich selber in deinen und in meinen Glauben hineinzubilden. Als nächstes nimmt Jesus sich die Zuschauer vor, er wartet auch extra, bis die Leute von Johannes weg sind, damit die nicht irgendwas an Johannes weitertragen, was ihm in seiner Seelennot nicht hilft. Und er holt sie aus ihrer vermeintlichen Neutralität. Wir erleben das im Evangelium ganz oft, dass wenn man sich in der Nähe Jesu aufhält, Neutralität kein Standpunkt ist, den man einnehmen kann. Einer der roten Fäden des Johannesevangeliums ist der, dass Jesus sagt, in der Begegnung mit mir ist entweder Glaube, sodass ihr aus dem Tod zum Leben durchgedrungen seid und kein Gericht mehr habt, oder es ist Unglaube, ihr bleibt im Gericht, ihr bleibt unter dem Zorn. In der Begegnung mit mir gibt es keinen Standpunkt zwischen den beiden oder außerhalb davon. Selig, wer sich von Jesus dahin führen lässt, dass ihm diese Entscheidungssituation deutlich wird und dass er die Klarsicht eines Hauptmanns von Kapernaum kriegt und sich an Jesus dranhängt im Glauben. Hier also diese vermeintlich neutralen Zuschauer, Neugierige, Gaffer könnte man sie auch nennen. Jesus macht das zunächst mal daran fest, welche Sicht oder welches Verhältnis sie zu Johannes dem Täufer einnehmen wollten. Aber er sieht sich selbst da auch mittendrin. Das wird aus dem Verlauf sehr deutlich, dass er sie eigentlich darauf anspricht, wie sie zu ihm stehen wollen. Was habt ihr erwartet? Habt ihr erwartet, dass ihr ein Rohr findet, das sich von jedem Wind durch die Gegend blasen lässt? So wie, ich darf das vielleicht hier mal äußern, wie sehr mich das ärgert, dass wir eine Bundeskanzlerin kriegen wird, die sich von allen möglichen Leuten ihre politischen Inhalte sagen lässt, nach dem Motto, sagt mir, wo ihr hin wollt und ich gehe euch voran. Einer meiner Professoren für Kirchengeschichte sagte, so würde der Jesuitenorden funktionieren. Die Oberen fragten, wo sie hingehen sollen, und dann gingen sie dahin und die anderen folgten. Ulrich Bombosch kleidet das dann immer in das geflügelte Wort, Herr, du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Wollt ihr ein schwankendes Rohr, das sich von jedem Wind hin und her wehen lässt, und es kommt halt nur darauf an, wer der letzte Wind war, der es geweht hat, ob das eure gewünschte Richtung ist oder ob euch die Richtung nicht passt, in die der Wind das weht. Selig, wer nicht in dieser Erwartung zu Jesus kommt, dass er denkt, Jesus lässt sich vor seinen Karren spannen. Bei Jesus ist die Frage nicht, ob er sich vor den Karren spannen lässt, sondern die Frage ist, ob ich ihm meinen Platz auf dem Kutschbock überlasse. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus hat nicht die Absicht, mir Gehorsam zu leisten. Er hat die Absicht, in meinem Leben die Autorität aufzurichten, dass er die Zügel in die Hand nehmen darf. Ich weiß nicht, ob euch die vier geistlichen Gesetze noch was sagen, die es vor 25, 30 Jahren mal so als so ein evangelistisches Heftchen gab. Da waren so Abbildungen drin von einem Kreis, der symbolisierte das Leben. Da drin war ein Thron und auf diesem Thron war beim ersten Bild ein Strichmännchen und das Kreuz stand außerhalb des Lebenskreises. Das kann man sich relativ einfach erklären, dass das der handelsübliche Heide ist. Es gab ein zweites Bild. Selber Lebenskreis, selber Thron, selbes Männchen drauf. Kreuz innerhalb dieses Lebenskreises. Das ist es, wozu Wilhelm Busch gesagt hätte, was nicht Christ ist, das ist christlich. Das ist dieser Versuch, Jesus irgendwie mit drin zu haben, aber nicht da zu haben, wo er seinem eigenen Anspruch nach seinen Platz sieht. Dann kommt in diesem Heftchen ein Bild, das ist dieser Lebenskreis mit Thron. Und auf diesem Thron steht jetzt das Kreuz. Und das Strichmännchen ist innerhalb dieses Lebenskreises. Es geht nicht darum, dass ich aus meinem eigenen Leben gestrichen werde. Gott hat es mir ja gegeben, damit ich es lebe. Ich darf in meinem Leben vorkommen. Aber der Anspruch Jesu Christi ist der, dass er den Platz auf dem Thron meines Lebens einnimmt. Und dass er in meinem Leben seine Regierungsvollmacht entfaltet. Das ist es, wozu er den Heiligen Geist gibt. Selig, wer sein Christsein nicht versteht, als Herr, du wolltest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Selig, wer das Ärgern an Jesus Christus auf und ihm die Herrschaft übergibt. Kann, wenn das der Anspruch Jesu ist, kann dann Neutralität bestehen. Wahrscheinlich hat sich das gerade erledigt für diese Gruppe, die er anspricht. Oder wolltet ihr jemanden sehen, der gut gekleidet ist und der, wenn er Evangelisationen in Afrika hält, mit einem 500er Mercedes vom Stadion vorfährt, damit die Schwarzen sehen, wie reich der Glaube an Jesus macht? Wir leben in einer Zeit, in der Wohlstandsevangelium weitgehend überhaupt nicht mehr auf Kritik stößt. Jesus sagt, mit der Grundhaltung, Glaube an Jesus und du bist reich, gesund und sorgenfrei, bist du bei mir völlig falsch. Das wird nicht dein Lebenszustand innerhalb dieser Welt der Sünde, auch nicht als Erlöster. Du musst, um zu diesem Zustand zu kommen, aus dieser Welt noch heraus erlöst werden. Wir haben das gerade von dem Bruder Stein, Meier, Metzger, und ich durfte das von meinem Vater auch bezeugen. Jesus sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, ich habe nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Bist du bereit, mir auch nachzufolgen, wenn ich so konkret meine Herrschaft über dein Leben ausübe, dass ich dir eine Platzanweisung gebe, zu der ich vorher nicht zwangsläufig deine Zustimmung einhole. Wenn ich dir einen Platz zuweise, als Missionar in einem vietnamesischen Bergdorf zu arbeiten, bist du dazu auch bereit? Oder bist du bereit, in unmittelbarer Nähe deines Sparkassenberaters Christ zu sein, der dir jede Woche deinen neuen Aktienstand durchgibt und dich berät nach dem Motto, mein Haus, mein Auto, mein Boot? Jesus sagt, wer das sucht, der mag es suchen. Ich kann ihm aber schon gleich sagen, bei mir wird das nicht finden. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Und es wird uns in drei Evangelien berichtet, dass das eine brennende Frage zur Zeit Jesu war, denn es sind drei verschiedene Berichte. Dass Leute kamen und Jesus fragten, wie bekomme ich das ewige Leben? Jesus sagte, befolge die Gebote. Sie sagen, habe ich alles gemacht. Dann sagt Jesus, dann mach noch ein letztes. Dann verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und an dieser Stelle, nach dieser Aussage Jesu, waren die alle drei weg. Dieser Schritt war in ihrem Plan nicht vorgesehen. Auf diesen Schritt drückt Jesus seinen Stempel drauf, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Es geht um wesentlich mehr. Es geht um das Entscheidende. Es geht um das Leben mit Jesus und es geht um die Frage, ist dein Leben angesichts der Ewigkeit geklärt? Hier muss die Bereitschaft herbei, verschiedene Ärgernisse, die wir als Menschen Jesus entgegenbringen, über Bord zu schmeißen. Hier muss die Bereitschaft herbei, Jesus die Autorität einzuräumen, in meinem Leben konkrete Ansagen zu machen und von mir für diese Ansagen, die er macht, auch Gehorsam zu fordern. Wenn er diese Bereitschaft von mir nicht einfordern darf, dann bin ich bei ihm an der falschen Adresse. Hier gilt es dann nochmal, dass wir die Bedeutung dieses Selig nochmal ein bisschen beleuchten. Wir haben das in Kapitel 6, glaube ich, schon mal gemacht. Es geht hier um Voraussetzungen für das wirklich Gute. Es geht hier nicht um selig im Sinne von du kommst in den Himmel. Es geht hier um selig im Sinne von herzlichen Glückwunsch. Du hast die optimalen Voraussetzungen, mich wirklich zu erkennen, mich im Glauben wirklich zu erfassen und mit mir im Glauben ganze Sache zu machen. Nichts weniger sollte Christsein ja sein. Deswegen sollte unser Christsein auch darin bestehen, dass der Geist Jesu Christi uns die Augen öffnen darf, dass wir bei ihm an der richtigen Adresse sind. Und wenn er in unserem Leben auf Punkte seinen Finger legt und sagt, das hier ist falsch zugestellt, das gehört an einen anderen Empfänger, dass wir das abstempeln, mit Annahme verweigern, zurück an Absender. Dieser Anspruch ist da, wo ich sein will, ein falscher Anspruch. Ich will bei Jesus sein, ich will, dass mein Leben ihm gehört. Ich will, dass er Inhaber meines Lebensthrones ist und dass er in meinem Leben auch die Erwartungen sortieren darf, die ich an ihn habe. Siehe, die in weichen Kleidern umherlaufen, sind an den Königshöfen. Oder wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ihr habt einen Propheten gefunden. Johannes war ein Prophet. Er war sogar der ganz große Prophet des alten Bundes. Jesus bezeichnet ihn hier als Elia, den Gott schickt, um als allerletzter des alten Bundes und damit als der, bei dem alles zusammenläuft, vor Jesus herzugehen. Gewissermaßen ist Johannes der Täufer eine Art Gipfel oder vielleicht, wenn man in der Gebirgssprache ein bisschen bleibt, ein Vorgipfel des alten Bundes, wenn der Gipfel dann der Messias wäre. So ist er der größte jemals von einer Frau geborene. So ist er der, auf dem im alten Bund die Propheten zulaufen. Damit ist das Entscheidende aber noch nicht erreicht. Selig, wer sich nicht an mir ärgert, heißt an dieser Stelle, dann folgt auch bitte dem, was Johannes tut und was er bezeugt. Wer das Bild von Matthias Grünewald am Isenheimer Altar in Colmar vielleicht kennt, mal gesehen hat, das ist die Kreuzigungsszene. Und unmittelbar unter dem Kreuz ist eine Lücke, da steht keiner. Ansonsten sind die Jünger und Maria und so, die sind da alle. Direkt vor dem Kreuz ist ein freier Platz. Wer sich jetzt vor dieses Bild hinstellt, um es anzugucken, der sieht auf den Gekreuzigten, aber er selbst steht da, wo Grünewald die Lücke gelassen hat. Er steht an dem freien Platz unterm Kreuz. Und er soll da stehen in dem Wissen, genau diesen Platz musst du einnehmen. Das ist dein Platz. Dahin bist du gerufen, dahin bist du eingeladen. Und eingeladen bist du von einer etwas anachronistischen Person auf diesem Bild. Johannes der Täufer ist dort mitgemalt unter dem Kreuz. Da war der schon lange tot. Der hat da eigentlich nichts zu suchen. Grünewald sagt, Johannes den Täufer muss ich als den Evangelisten hier mit hinmalen. Und er malt ihn mit so einem völlig überdimensionierten Finger. Das ist also wirklich so ein langes Ding. Und dieser Finger zeigt auf den Gekreuzigten. Und damit wird deutlich, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Da geht's hin. Dieser leere Platz vor dem Kreuz, das muss dein Platz sein. Diesem Finger musst du folgen. Dieses Wort des Johannes musst du hören. Da hängt das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, das deine Sünde trägt. So, auf diese Weise, wenn du diesen Platz unter dem Kreuz einnimmst und einfach mit den drei Worten von Bertha Isselmann auf das Kreuz antwortest, ja, Vater, Dankeschön. So darfst du zu denen gehören, die im Reich Gottes ihr Zuhause haben. Vielleicht bist du einer von diesen Kleinen geworden. Das ist aber völlig irrelevant. Da wird Größe nicht mehr bemessen im Reich Gottes. Du darfst dich aber dann darüber freuen, dass du dem Finger des Johannes gefolgt bist und den leeren Platz unter dem Kreuz eingenommen hast und so zum Reich Gottes gehörst, zu den Kindern Gottes. Und somit bist du in den Augen Gottes ein Großer. Und ein Größerer als das, was im alten Bund zu erreichen war, denn das Größere, das dann noch kommen musste, das war deine und meine Erlösung durch Jesus Christus, das Gnadengeschenk Gottes an dich und mich, dass unsere Schuld vergeben ist. Jetzt geht es noch an eine Gruppe der Zuhörer, die es, glaube ich, am schwersten hat, die hier auch am übelsten gebeutelt wird. Die Pharisäer, die sind diejenigen, die am weitesten von dem entfernt sind, was Jesus als selig bezeichnet. Während er die vermeintlich Neutralen noch ruft und zusagt, selig, wenn ihr euch nicht an mir ärgert, sondern wenn ihr euch von mir rufen lasst, sagt er den Pharisäern, ihr seid eigentlich am schlechtesten dran, weil man es euch in eurer Selbstgerechtigkeit überhaupt gar nicht recht machen kann. Man kann machen, was man will. Ihr dreht euch eure Urteile so, dass ihr als die Perfekten hinten rauskommt, dass ihr keinerlei Ansprüche auf euer Leben gelten lasst, weder von Gott noch von seinem Messias. Ihr seid diejenigen, die mit ihrer Sicht auf sich selber dieses Selig, das Jesus meint, niemals erreichen werdet. Es ist völlig egal, was wir machen. Wir spielen fröhliche Lieder, ihr tanzt nicht, wir spielen Trauerlieder, ihr weint nicht. Johannes hat als Asket gelebt, da war er besessen. Jesus lebt mit normalem Essen und Trinken, da ist er ein Fresser und Säufer. Jesus geht mit Menschen um, die vor Gott wertvoll sind, da ist er bei euch ein Freund der Zöllner und Sünder. Euch in eurer vernagelten Selbstgerechtigkeit kann man es nicht recht machen. Und diese Selbstgerechtigkeit, die ist euer Gericht. Weil sie euch jede Chance verbaut, einen Zugang zu finden zu einer Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Weil ihr euch mit eurer Selbstgerechtigkeit die Tür ins Himmelreich vernagelt und auch noch alle die daran hindert, durchzugehen, die gerne wollen. Das ist später mal eine Anklagerede Jesu gegen die Pharisäer. Ihr in eurer Selbstgerechtigkeit, ihr schaufelt euch im Angesicht Gottes euer eigenes Grab. Wahrscheinlich hättet ihr es gemessen an den Zöllnern und Sündern noch am nötigsten, dass ihr euch den Satz zu Herzen nehmt, selig, wer sich nicht an mir ärgert, dass ihr euch rufen lasst, eure selbstherrlichen Urteile über euer Leben abzulegen, das Urteil Gottes über euer Leben anzunehmen, nämlich das Kreuz Jesu Christi von Golgatha, und euch dort mit Gnade und Vergebung beschenken zu lassen. Wahrscheinlich darf man daraus lesen, dass Jesus um die Pharisäer am meisten gelitten hat. Die anderen hatten eine Chance. Die konnte er rufen, die hat er gerufen. In das Leben des Johannes hat er in außerordentlicher Weise hineingesprochen, auch mit dem Satz, selig, wer sich nicht an mir ärgert. den Pharisäern sagt Jesus, bei euch kann ich das gar nicht. Vielleicht geht es sogar der Gemeinde in Laodicea hinterher besser. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn ihr meine Stimme hört und mir öffnet, werde ich zu euch eingehen und mit euch das Abendmahl feiern und ihr mit mir. Wenn Laodicea diesem Klopfen Jesu gefolgt ist, geht es denen besser, als es den Pharisäern geht. Und so steht am Ende unseres Abschnitts auch gerade in Bezug auf die Glaubensbeziehung mit Jesus eine dringende Warnung. Selig, wer sich nicht an mir ärgert, muss zwingend notwendig das Ende jeder Selbstgerechtigkeit und jeder selbstherrlichen Sicht auf sich selber sein. Diese Pharisäer hatten es wahrscheinlich am schwersten, in Demut hineinzufinden, aber sie hatten es wahrscheinlich auch am nötigsten. Wohl dem, in dessen Leben Jesus hineinreden darf, selig, wer sich nicht an mir ärgert, und wohl dem, der Jesus dann die Antwort gibt, wie sie vielleicht der Vater dieses besessenen Kindes gegeben hat, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Selig, wer sich nicht an mir ärgert, dürfen wir aber vom Evangelium her verstehen, als etwas, das Jesus auch dazu verwendet, in unser Leben hineinzureden, seine Worte des Lebens, seine Worte des Heilwerdens, seine Worte der Seelenbefreiung und des Zurechthelfens, wie bei Johannes. So lasst uns vielleicht im Sinne des Johannes ernst damit machen und uns gute Voraussetzungen für die Beziehung mit Jesus zu schaffen, indem wir uns nicht an ihm ärgern. Und so lasst uns das aber auch ruhig noch einmal hören, was ich von meinem Vater vorhin sagte. Heut lebst du, heut bekehre dich, ehe morgen wird, kann's ändern sich. Amen. Lasst uns miteinander beten.